Karl May. Die Liebe des Ulan, Kapitel 59. Eine Zeit lang herrschte tiefe Stille im Zimmer, dann sagte er im mildesten Tone: »Ich habe Ihnen sehr wehe getan, mein gutes Kind, nicht wahr?« Da hob sie langsam den Kopf, sah ihn durch Tränen an und antwortete: »Oh nein, Monsieur, ich höre vielmehr, dass Sie es gut mit mir meinen, und darum will ich Ihnen etwas sagen. Kennen Sie den Weg, den Sie zu reiten haben?« »Im Einzelnen nicht.« »Nun, er macht von hier aus einige Krümmungen. Ist Ihnen das kleine Liedchen bekannt? Ma chère et la belle Madeleine? Ja?« »Nun gut, wenn Sie an der fünften Krümmung von hier ankommen, so steht am Rande des Dickichts rechter Hand ein Kreuz. Dort ist einmal einer ermordet worden. Sobald Sie dieses Kreuz sehen, singen Sie dieses Lied. Sie können doch singen, Monsieur?« »Ein wenig.« »Wenn Sie nicht gern singen, so pfeifen Sie wenigstens die Melodie.« »Warum?« »Oh, das darf ich ja doch nicht sagen.« »So werde ich es Ihnen sagen. Hinter dem Kreuze stecken die verborgen, welche zuweilen zu Ihnen kommen. Sie lauern den Wanderern auf. Wer aber das Lied singt oder pfeift, dem tun sie nichts, weil er unter ihrem Schutze steht.« »Mein Gott, ich verbiete Ihnen streng, das zu verraten.« »Ihr Verbot kommt zu spät«, sagte er lächelnd. »Monsieur, ich bitte Sie um Gottes Willen, nichts zu verraten.« »Ich werde keinem Menschen etwas sagen.« »Oh, einem doch.« »Wem?« »Dem Kutscher der gnädigen Frau müssen Sie sagen, dass er heute Abend das Lied pfeifen soll, sobald er an das Kreuz kommt. Der gnädigen Frau geschieht nichts, aber da bei Nacht der Wagen nicht genau zu erkennen ist, kann er sehr leicht verwechselt werden.« »Ich werde es besorgen, liebes Kind, aber haben Sie noch nicht daran gedacht, dass Sie sich zum Mitschuldigen dieser Verbrecher machen, wenn Sie Ihr Tun und Ihre Schlupfwinkel kennen, ohne sie anzuzeigen?« »Ich weiß das, Monsieur, aber Sie würden mich und Mutter töten. Soll ich die Mörderin meiner eigenen Mutter werden?« »Sie können ja fliehen, bis alle vernichtet sind.« »Vernichtet? Oh, es stehen immer wieder neue und andere auf. Fabien«, sie hielt inne und errötete abermals vor Verlegenheit. Der zuletzt genannte Name fiel Königsau auf. Es war aus den Mienen des Mädchens sicher zu erkennen, dass der Name Fabien ihm verhasst sei, und Königsau hielt sich davon sofort überzeugt. »Fahren Sie weiter fort, Mademoiselle.« »Oh, ich wollte nichts sagen, Monsieur.« »Aber Sie nannten ja einen Namen.« »Er entschlüpfte mir nur so.« »Sagten Sie nicht Fabien?« »Ja.« »So ist Ihnen vielleicht auch der Name Barchon bekannt?« Da erhob sie schnell den Kopf empor und fragte: »Barchon, oh, kennen Sie ihn?« »Ich weiß es nicht genau. Waren diese beiden vielleicht auch hier im Walde?« »Ja.« »Nun, Sie werden nicht wiederkommen.« »Warum?« fragte sie überrascht, und zwar sichtlich in freudiger Weise. »Sie sind tot.« »Tot? Gestorben? Ist's möglich? Ist es wahr, Monsieur?« »Ja, es ist wahr.« »Wo? Wo sind Sie gestorben?« »Sie haben einander getötet. Ich selbst habe Ihre Leichen gesehen, jenseits Sedan.« »Wann?« »Heute Morgen.« Da erhob sie sich von ihrem Sessel, kam langsam auf ihn zu, legte ihm das kleine Händchen auf den Arm und sagte: »Ist dies wahr, wirklich wahr, Monsieur?« »Gewiss. Sie können es beschwören?« »Mit allen Eiden der Welt.« »Oh, dann sei Gott tausendmal Lob und Dank. Wissen Sie, Barchon war einer der Anführer dieser bösen Leute, welche mich und Mutter so belästigen. Und Fabien war mein Dämon, mein böser Geist.« »Ah, er liebte Sie?« »Er sagte es, doch gestern früh war er hier und sagte, dass er heute als ein sehr reicher Mann zurückkehren werde. Dann solle ich seine Frau werden oder sterben.« »So hat er die Tochter Barchons betrogen.« »Hat er das? Hat er ihr gesagt, dass er sie liebe?« »Ja, um ihren Vater zu gewinnen.« »Und woher wissen Sie das alles?« Ich habe sie vor ihrem Tode belauscht. Ich will Ihnen nun aufrichtig sagen, dass Fabien Barchon getötet hat, aber zur Strafe und meiner eigenen Sicherheit willen habe ich ihn dann selbst erschossen. »Sie ihn?« fragte sie, als könne sie es nur schwer glauben und begreifen. »Ja, mit dieser meiner Hand. Ich habe auch beide eingescharrt.« »Jenseits Sedan?« »Jenseits Sedan«, nickte er. »Und Sie kommen also nicht wieder?« »Niemals.« Da holte sie tief Atem und faltete die Hände. »Monsieur«, sagte sie, »bereuen Sie Ihre Tat nicht. Sie haben ein gottgefälliges Werk vollbracht. Sie sind mein Retter und der Retter vieler anderer geworden. Dieser Fabier hätte mich noch in den Tod getrieben, denn ich verabscheute ihn.« »Ja, Sie lieben ja einen anderen.« »Einen anderen?« fragte sie errötend. »Gewiss, Sie selbst haben es mir ja gesagt und gestanden.« »Ich? Unmöglich«, antwortete sie. »Oh, nicht Ihre Worte, sondern Ihr Erröten, Ihre Verlegenheit haben es mir verraten.« Sie wollte sich abwenden, er aber hielt sie bei den Händen fest und fragte, »Darf ich es sagen, wen Sie lieben, Mademoiselle?« »Sie wissen es nicht, Sie können es nicht wissen«, widerstrebte sie. »Und doch weiß ich es, der junge Baron ist es, dem Ihr Herz gehört.« »Monsieur«, rief sie erbleichend, »darum wurde Ihr Großvater entlassen. Sie irren. Und darum wurde die Frau Baronin so bös auf Sie, mein Kind.« »Sie sind sehr grausam, Monsieur.« »Oh nein, ich möchte Ihr Freund sein und Ihnen helfen.« »Hat der Baron Ihnen bereits gesagt, dass auch er Sie lieb hat?« Sie schüttelte leise das Köpfchen. »Aber er ist sehr freundlich, liebreich und zuvorkommend gegen Sie gewesen. Er ist zu Ihnen gewesen, wie man nur zu einem Mädchen ist, welches man lieb hat.« Sie nickte langsam und zog dann ihre Hand aus der seinen. »Monsieur«, sagte sie, »ich weiß gar nicht, wie das kommt, dass ich Ihnen das alles mitteile. Ich wage Ihnen Dinge zu sagen, welche ich niemals einem anderen mitgeteilt habe. Meine Aufrichtigkeit könnte mich in große Gefahr bringen.« »Niemals, mein Kind, denn es wird kein Mensch erfahren, dass Sie es sind, welche mir dieses alles gesagt hat. Wenn ein wirklich guter Mensch zu einem anderen kommt, so öffnet sich selbst das verschlossenste Herz. Das ist die Macht, welches ein ehrliches, offenes Menschenangesicht ausübt. Nun aber ist meine Zeit abgelaufen. Ich hoffe, dass ich Sie wiedersehe. Kehrt die Baronin nicht bei Ihnen ein?« »Niemals.« »Kommt der Herr Baron auch nicht?« »Zuweilen«, gestand sie. »Wo ist Ihre Mutter?« »Sie ist oben beschäftigt.« »Und darf ich Ihren Namen wissen?« »Ich heiße Bertha.« »Und wie noch?« »Bertha Marmont.« »Ich danke. Leben Sie wohl, Mademoiselle Bertha. Ich danke Ihnen recht herzlich für Ihre freundliche Warnung. Gott lasse Sie recht, recht glücklich werden.« Er reichte ihr seine Hand. Sie hielt dieselbe fest, sah ihm voll in die Augen und fragte, »Sie werden auch gewiss meine Warnung befolgen?« »Gewiss. Sie werden singen, Ma chérie et la belle Madeleine?« »Ich werde es pfeifen. Weiterhin, von dem Kreuze ab, ist der Wald wohl sicher?« »Ja, bis Le Chien. Jenseits aber kenne ich keinen Rat.« »Sie meinen jedoch, dass es dort auch nicht geheuer ist?« »Man hört von dort viel Böses erzählen. Nehmen Sie sich sehr, sehr in Acht, Monsieur.« Er gab ihr ein Goldstück und ging, ohne sich etwas herausgeben zu lassen. Sie begleitete ihn bis vor die Tür und sah ihn aufsteigen. Als er davon galoppierte, blickte sie ihm nach, bis er hinter der ersten Krümmung des Weges verschwunden war. Dann sagte sie nachdenklich zu sich, »Das war ein guter Mensch, ein sehr guter Mensch. Er hatte so treue, ehrliche Augen, viel treuer und guter als der Baron, den ich doch so unendlich lieb habe. Er trug ganz einfache Kleider, aber er war doch ein feiner Herr. Er ritt gerade wie ein Offizier. Er hat mir seinen Namen verschwiegen. Ich möchte wohl recht gern wissen, wer er ist. wenn er nur um Gottes Willen nicht vergisst, das Lied zu pfeifen. Ganz ähnliche Gedanken hatte auch Königsau. Ein schönes und ein braves Mädchen, dachte er. So gut, rein und kindlich, obgleich sie von der Sünde und dem Verbrechen umgeben ist. Ich wette, dass sich zwischen ihr und dem Barone noch eine Art Roman entspinnt und wünsche nur, dass er sich für sie nicht allzu unglücklich enden möge. Er ritt schnell seines Weges und legte eine Krümmung des Letzteren nach der anderen zurück. Kurz bevor er die fünfte erreichte, lockerte er seine Pistolen, um schnell zum Schusse bereit zu sein. Und als er das Kreuz erblickte, begann er das in ganz Frankreich damals bekannte Liebeslied »Ma chérie et la belle Madeleine« laut und fröhlich hinauszupfeifen. Dabei suchten seine Augen verstohlen etwas Verdächtiges zu entdecken. Er war noch nicht vis-à-vis des Kreuzes angekommen, so bemerkte er, dass zwei Köpfe sich vorsichtig über die Zweige des Gebüsches erhoben, welches den Rand des Waldes besäumte. Aber ebenso schnell, wie sie erschienen waren, verschwanden sie auch wieder. Er gelangte ohne alle Fährlichkeit vorüber. Im Weiterreiten kam ihm ein Gedanke. »Wenn ich diese Kerls belauschen könnte«, dachte er, »vielleicht würde ich etwas erfahren, was mir Nutzen bringt. Soll ich es wagen? Pah, ich habe 4 Doppelpistolen, also 8 Schüsse, und stehe außerdem unter dem Schutz dieses Mädchens.« Als er die nächste Krümmung erreichte, konnte er von den Marodeurs, selbst wenn ihn diese hätten beobachten wollen, nicht mehr bemerkt werden. Er sprang ab und zog sein Pferd ein genügendes Stück in den Wald hinein. Dort band er es an einen Baum und kehrte dann in die Richtung zurück, aus welcher er gekommen war, natürlich aber nicht auf der Straße, sondern unter dem Schutze der Bäume des Forstes. Je mehr er sich dem Kreuze näherte, desto vorsichtiger wurde er. Er schlug sich noch tiefer in den Wald hinein, um von dort aus an das Kreuz zu kommen. Es gelang ihm gut. Sich leise von Baum zu Baum schleichend, konnte er bereits die Lichtung der Straße vor sich erkennen, als er die Büsche erreichte, welche als Unterholz zwischen den Stämmen standen. Er kroch langsam zwischen diesen Büschen vorwärts und hörte bald halblaute Stimmen vor sich. Seine Vorsicht verdoppelnd, schob er sich weiter, bis er nur um einen Strauch zu blicken brauchte, um die zu sehen, welche er suchte. Eng zwischen das Buschwerk eingeklemmt saßen 8 Männer. Ihre Kleider waren augenscheinlich aus Raubstücken zusammengesetzt, ein buntes Gemisch von Militär und Zivil. Ihre Bewaffnung war ausgezeichnet und ihr Äußeres zeigte ganz und gar deutlich auf das Gewerbe hin, welchem sie oblagen. Unweit von ihnen standen hart am Rande des Gebüsches und fast in der unmittelbaren Nähe des Kreuzes noch 2, welche Wache zu halten hatten. Es waren dies die 2, welche Königsau vorher gesehen hatte. Sie verhielten sich ruhig, während die anderen sich so laut unterhielten, dass der Lauscher alles hören konnte. »Ein Knecht? Nein, das war er nicht«, sagte einer. »Was sonst?«, fragte ein anderer. »Er ritt so militärisch, er hatte so prachtvollen Schluss.« »Und einen reinen Offiziersbart«, führte ein Dritter hinzu. »Streitet euch nicht«, warnte ein Vierter. »Er ist ja nun vorüber.« »Er sah nicht nach vielem Gelde aus«, bemerkte der Zweite. »Es wäre ein schlechter Fang gewesen. Übrigens hatte er unser Zeichen.« »Wer mag es ihm gesagt haben?« »Vielleicht pfiff er das Lied nur ganz zufällig.« »Oder ist er bei Berta Marmont eingekehrt?« »Sollte er ein Bekannter von ihr sein?« »Vielleicht ein Geliebter?« Da schlug der eine mit der Faust auf den Rasen und sagte, »Dann sollte ihn der Teufel holen. Die Bertha ist ein zu appetitlicher Bissen, als dass wir sie einem Fremden überlassen sollten.« »Einer von uns oder keiner?« »Pah«, brummte sein Nachbar, der zu alt war, um noch Liebesgedanken hegen zu können. »Streitet euch nicht. Einige von uns haben sich die Finger an ihr verbrannt. Keiner gönnt sie dem anderen, und darum haben wir ausgemacht, dass keiner sie bekommen soll.« Es würde sonst Mord und Totschlag geben. Warum sollte sie da nicht einen nehmen dürfen, den sie lieb hat? Oh, ich weiß einen, den sie wohl gern möchte. Aber er hängt ihr zu hoch. Wer ist es? Der Baron. Ein allgemeines Ah ging im Kreise herum. Der junge Baron de Saint-Marie? Fragte einer erstaunt. Ja, unmöglich.
Warum unmöglich?
Er ein Baron und sie die Tochter aus einer Waldschenke. Pah, es macht die Liebe alles gleich.
Woher weißt du es?
Ich habe es gesehen. Habt ihr denn noch nicht bemerkt, wie sie errötet und lauscht, wenn von ihm die Rede ist? Sie ist in ihn verliebt, bis über die Ohren.
Und er auch in sie?
Wer weiß es.
Das Mädchen wäre ganz und gar danach. Ich traue ihr zu, dass es eine prachtvolle Baronin abgeben würde.
Er kommt öfters in die Schenke.
Weiß dies Fabien?
Vielleicht.
Nun, dann mag der Baron sich in Acht nehmen. Der Fabier jagt ihm eine Kugel durch den Kopf. Er ist ganz toll in das Mädchen.
Aber er darf es nicht bekommen. Das wäre ganz gegen unsere Verabredung.
Übrigens, stimmte ein anderer bei, soll er ja Barchons Tochter heiraten.
Die? Das fällt ihm gar nicht ein.
Warum nicht? Er und der Alte sind jetzt außerordentlich dicke Freunde. Immer liegen sie beisammen, immer sprechen sie leise, immer haben sie Heimlichkeiten. Wollen sie uns etwa übervorteilen?
Das sollte ihnen nicht gut bekommen.
Sei still, du hättest nichts dagegen. Sind sie nicht seit gestern fort? Wollten sie nicht erst heute Abend wiederkommen? Was treiben sie? Sie gehen doch, um miteinander auf eigene Rechnung zu jagen.
Das leiden wir nicht, alles für alle. Alles muss geteilt werden.
Ja, nun sind sie fort und da ist kein Zusammenhalt. Da sind die anderen auch gegangen, so dass nur unser Zehn hier sitzen. Was ist da anzufangen?
Richtig, wären wir heute am Vormittage alle beisammen gewesen, so hätten wir einen Fang gemacht. 30 Soldaten bei einem Wagen. Was muss das gewesen sein? Gewiss kein übler Fang.
Vielleicht gar eine Kriegskasse?
Das ist sehr leicht möglich, nun aber ist sie vorüber.
Wenn diese beiden mit ihren Heimlichkeiten fortfahren, so jagen wir sie einfach zum Teufel.
Wer weiß, wo und was sie für einen Fang machen, während wir hier brach liegen.
Kommt hier ja einer vorüber, so singt oder pfeift er das Lied und wir haben das Nachsehen.
Nur Geduld, lachte der Alte. Der Kerl, welcher hier vorüberpfiff, hatte nicht 3 Franken im Sacke. Warte bis heute Abend.
Wird es wahr sein?
Ich habe es ganz genau gehört.
Ein Marschall?
Sogar 2 Marschälle?
Donnerwetter, welche?
Frage nicht ewig, was tut der Name zur Sache?
Aber ob sie Geld haben?
Meinst du, ein Marschall reise ohne einen vollen Beutel?
Und Ringe, Uhren, Dosen, Diamanten und Preziosen, meinte ein anderer.
Aber auch mit großer Bedeckung.
Pah, die wird niedergeschossen.
Und wenn sie zahlreicher ist?
Wenn die anderen kommen, sind wir 20 Mann. Das genügt vollständig.
Ja, vollständig, stimmte einer seiner Kameraden bei.
Wir liegen hier sicher im Hinterhalte. Wir geben uns ja nicht eher bloß, als bis sie alle erschossen sind.
Hier handelte es sich also um den Überfall 2 Marschälle. Sollte Königsau weiter lauschen? Sollte er noch mehr zu erfahren suchen, um die Marschälle aufzusuchen und zu warnen? Was nützte das ihm? Was nützte es seiner Sache?
Nichts. Es konnte ihm nur Schaden bringen.
Übrigens brachen die Leute das Thema ab und begannen von gleichgültigen Dingen zu sprechen.
Der kleinste Umstand konnte zum Verräter an ihm werden. Darum zog er sich zurück, erst langsam und leise, dann aber nahm er einen raschen Schritt an und eilte zu seinem Pferde. Er fand es noch so, wie er es verlassen hatte, zog es aus dem Walde auf die Straße heraus, stieg auf und setzte seinen Weg fort. Nach einer halben Stunde erreichte er Le Chêne. Er wäre am liebsten hindurchgeritten, doch hielt er es für besser, einmal einzukehren. Auf diese Weise konnte er vielleicht etwas erfahren. Er führte sein Pferd hinter das Haus, ließ sich ein Glas Wein geben und fragte dann den Wirt, ob er nicht ein wenig Heu bekommen könne.
»Für Ihr Pferd?« fragte dieser.
»Denken Sie etwa für mich?« lachte er. Der Wirt machte ein saures Gesicht und antwortete,
»Heu ist nicht da, aber gehen Sie in den Garten, da schneidet das Mädchen Gras. Gras ist doch besser als Heu.«
Der gute Mann blieb ruhig auf seinem Stuhle sitzen. Königsau schritt über den Hof hinüber und öffnete die Gartenpforte. Er trat in einen Laubengang, welcher von Pfeifenstrauch und Weinreben gebildet wurde. Dieser Gang war sehr dicht belaubt, und es gab nur hier und da ein hineingeschnittenes Loch, welches als eine Art Fenster diente. Er führte in gerader Richtung nach einer Laube, aus welcher man in den eigentlichen Grasgarten gelangte.